Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor 2 Monaten fand in der zweitschönsten Hansestadt Deutschlands, oder ist es die drittschönste? Ich will es mir ja nicht mit den Lübeckern verscherzen. Vor 2 Monaten fand in Hamburg der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Die schönste Hansestadt Deutschlands ist natürlich Bremen und nicht Rostock, nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Im Programm des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags tauchte das Wort Mission erfreulicherweise recht häufig auf. Das war nicht immer so. Wenn man noch vor 15 Jahren in kirchlichen Kreisen das Wort Mission fallen ließ, dann schauten die einen ein wenig beschämt zu Boden, während die anderen einem sofort erklärten, dass es bei Mission um nichts anderes als um die Bewahrung der Schöpfung, das Schaffen von Frieden ohne Waffen und um die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit ginge. Angesichts anhaltend hoher Kirchenaustrittszahlen hat sich das in den letzten Jahren ein wenig geändert. Man hat den Glaubensaspekt der Mission für die Mission wiederentdeckt. Heute beansprucht die zweitgrößte evangelische Landeskirche für sich missionarische Volkskirche zu sein. Das klingt erst einmal gut. Was das bedeutet, kann man auf ihrer Webseite nachlesen, die Webseite der Rheinischen Landeskirche. Man will Menschen mit dem Evangelium in Kontakt bringen und zum Glauben einladen, liest man dort. Auch das klingt gut. Doch dann heißt es weiter, man will Menschen zur Umkehr zu einem Leben in Gerechtigkeit und Solidarität rufen. Von einem neuen Leben mit Jesus Christus ist auf der Seite der Rheinischen Landeskirche unter der Rubrik Mission leider nichts zu lesen. Wie dem auch sei, der Missionsbegriff ist viel weiter geworden. Er ist so weit geworden, dass fast alles, was die Kirche heute tut, mittlerweile als Mission bezeichnet wird. Vom Brunnenbohren in Nordafrika, über den interreligiösen Dialog, dem meditativen Tanz im Gemeindehaus, dem Verkauf von fair gehandelter Schokolade nach dem Gottesdienst, bis hin zum Anbringen von Sonnenkollektoren auf dem Dach des Gemeindehauses. All das kann man heute als Mission bezeichnen. Mission muss ganzheitlich sein, heißt es. Gleichzeitig hat sich auch im evangelikalen Lager das Missionsverständnis geändert. Auch hier ist der Missionsbegriff viel weiter geworden. Mission heißt heute für immer mehr Evangelikale Veränderung der Gesellschaft im Sinne des Evangeliums. Und so spricht man auch schon gar nicht mehr von Mission, sondern viel lieber von Gesellschaftstransformation. Liebe Schwestern und Brüder, was beide Gruppierungen übersehen ist, die Kirche hat vom Herrn der Kirche, von Jesus Christus, einen eindeutigen missionarischen Auftrag erhalten. Die Kirche ist in eine Mission gestellt worden, die eindeutiger nicht sein kann. Gott hat seine Kirche in seine eigene Mission mit hineingenommen. Und Gottes Mission zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes. Hier geht es ganz zentral um die Versöhnung von sündigen Menschen aus allen Nationen der Erde mit ihrem Schöpfergott. Oder anders ausgedrückt, es geht um die Rettung von verlorenen Sündern vor der ewigen Verdammnis. Lassen Sie uns zusammen den bekanntesten Bibeltext anschauen, der davon berichtet, wie Jesus seine engsten Jünger, die Apostel und damit auch uns, mit in diese Mission hineinnimmt. Wir finden den Predigttext im Matthäusevangelium Kapitel 28 in den Versen 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Was wir hier gerade gehört haben, ist das Ende des Matthäusevangeliums. Der Evangelist Matthäus berichtet, wie die 11 Jünger auf Anweisung Jesu sich vor seiner Himmelfahrt auf einem Berg in Galiläa versammeln. Nun kann man fragen, warum gerade auf einem Berg? Warum auf einem Berg? Nun, der Berg hat eine symbolische Bedeutung, die auch den Jüngern nicht verborgen bleiben konnte. Der Berg erinnert an eine Begebenheit aus der Geschichte Israels. Kurz vor seinem Tod ging nämlich Moses auf einem Berg, um das verheißene Land zu sehen. Das verheißene Land, das Josua zusammen mit Gottes Hilfe erobern sollte. Das war Josuas Mission. Mose selber war davon ausgeschlossen. Er durfte das Land nur noch sehen. Aber Josua hatte den Auftrag, das Land zu erobern. Und er führte ihn aus. Und nun, 1500 Jahre später, bringt Jesus, dessen Name übrigens im Hebräischen identisch ist mit dem Namen Josua, Gott rettet, nun 1500 Jahre später bringt Jesus seine Jünger ebenfalls auf einen Berg. Und er gibt ihnen eine Mission, die nicht nur Israel, sondern die ganze Welt und alle Völker betrifft. Der Ort, an dem Jesus seine Jünger trifft und ihnen diesen Missionsbefehl gibt, bekräftigt also die Botschaft, die er für sie hat. Und diese Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, die hat es in sich. Sie besteht aus drei Teilen. Erstens einer Versicherung. Zweitens einem Auftrag. Und drittens einem Versprechen. Lassen Sie uns diese drei Teile der Botschaft Jesu an seine Jünger einmal genauer anschauen. Zunächst die Versicherung. Und wir finden diese Versicherung in Vers 17. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, alle Autorität, sagt Jesus. Dass Jesus Macht hat, hat er den 3 Jahren zuvor bewiesen. Er hatte die Macht, Wunder zu tun. Er hatte die Macht, Sünde zu vergeben. Und schließlich hatte er die Macht, den Tod zu besiegen. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Er hat am Kreuz den Zorn Gottes auf sich genommen, den wir verdient haben. Er hat den Preis für unsere Rebellion gegen Gott mit seinem Blut bezahlt und uns mit Gott versöhnt. Und am 3. Tag ist er vom Tod auferstanden, leibhaftig auferstanden. Jesus ist der Herr über den Tod, er ist der Herr über Tod und Leben. Und so verwundert es auch nicht, dass er auch die Macht über alles andere hat. Doch diese Macht, sagt Jesus, die ist ihm gegeben. Die Gewalt im Himmel und auf Erden, die hat er nicht an sich gerissen. Nein, sie ist ihm gegeben worden vom Vater im Himmel. Es ist der Wille Gottes, dass Jesus, den er als Retter geschickt hat und der als Richter der Welt wiederkommen wird, es ist der Wille Gottes, dass Jesus alle Macht hat. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist dabei, seine Jünger auf die wichtigste Mission auszusenden. Eine Mission, die die Welt verändern wird. Und so versichert er ihnen noch einmal, wer sie da sendet, und welche Macht derjenige hat, der sie da sendet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt er. Jesus weiß, die Mission der Jünger wird nicht einfach sein. Es wird Widerstände geben, Schikanen, Verfolgungen, Folter und sogar Hinrichtungen, weil sie das Evangelium verkündigen werden. Und wenn das passiert, dann sollen die Jünger wissen, er, Jesus, ist stärker. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Sohn Gottes, der Messias, der König der Könige. Er ist der Retter der Welt, der Weltenrichter. Er ist der Menschensohn, von dem im Buch Daniel in Kapitel 17, Vers 14 prophezeit wurde. Dort heißt es nämlich, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Daran sollen sich die Jünger Jesu festhalten. Daran sollen sie sich festhalten, wenn sie es mit der Macht der Politik, dem Einfluss der Medien, den sündhaften Vorstellungen der gesellschaftlichen Mehrheit zu tun bekommen. Dann dürfen Christen wissen, die ultimative Macht liegt in den Händen Jesu. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Liebe Gemeinde, für Christen, die Gottes Wort und seine Mission ernst nehmen, wird die Luft in Europa immer dünner. Und das wissen Sie viel besser als ich in Afrika. Wer in ethischen Fragen eindeutige biblische Positionen vertritt, der wird ganz schnell in die fundamentalistische Ecke gerückt. Das kann in manchen Ländern wie Großbritannien, meiner zweiten Heimat, mittlerweile so weit gehen, dass man mit Anzeigen wegen Diskriminierung, Verurteilung und Geldstrafen rechnen muss. Wer in einer Evangelisationsveranstaltung behauptet, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, der bekommt auch in Deutschland ganz schnell die Intoleranzkeule zu spüren. Oder nehmen wir den Fall eines nicht ganz unbekannten Bremer Pastors, sitzt da gerade unten, der in einer überregionalen Tageszeitung aus Berlin mit dem afrikanischen Massenmörder Peter Kony auf eine Stufe gestellt wurde. Warum? Weil er es gewagt hat, klipp und klar zu sagen, was die Bibel sagt und die evangelischen Bekenntnisschriften bezeugen. Es gibt keine Rettung außer durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist unser einziger Trost im Leben wie im Sterben. Wie gut tut es da, wenn man in solchen Situationen sich an die Worte Jesu erinnert. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Worte Jesu, liebe Gemeinde, rücken nämlich die Perspektive wieder zurecht. Sie weisen den Gegnern des Evangeliums den Platz zu, der ihnen zusteht. Und sie vergewissern uns, wer wirklich im Regiment sitzt. Wer wirklich diese Welt regiert, und wer das letzte Wort haben wird. Liebe Schwestern und Brüder, bei uns in Namibia sind wir von solchen Entwicklungen wie hier in Europa noch weit entfernt, obwohl auch bei uns der Druck langsam wächst und der Druck, der kommt von außen. Aber dafür gibt es andere Probleme, die wir haben. Ein großes Problem bei uns in Namibia sind die sogenannten Wohlstandsprediger, Prosperity Gospel Preachers, die den Leuten erzählen, dass es beim christlichen Glauben in erster Linie um materiellen Segen, um Erfolg, Reichtum und Gesundheit geht. Frei nach dem Motto, gib uns dein Geld und Gott macht dich reich und heilt dich von allen Krankheiten. Die Einzigen, die da wirklich reich werden, sind diese Prediger, die da mit ihren dicken Autos durch Windhoek rasen. Und wenn man es wagt, ein solches falsches Evangelium öffentlich zu kritisieren, da kann man sich bei uns auf einiges gefasst machen. Entrüstete Gemeindeleiter, anonyme Telefonanrufe, Drohbriefe, verleumderische Leserbriefe in den Zeitungen, bis hin, dass Pastoren, die das alles nicht mehr mitmachen wollen, von ihren sogenannten Bischöfen vor die Tür gesetzt werden. Da ist es gut, sich daran zu erinnern, wem wir dienen. Jesus Christus, der von sich gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus wusste, dass seine 11 Jünger diese Versicherung brauchen. Und so gab er ihnen diese Versicherung, bevor er zur Hauptbotschaft, dem Missionsauftrag, kam. Liebe Gemeinde, Gemeinde, der Auftrag, den Jesus an seine Jünger gibt, besteht aus zwei Hauptanweisungen, die unauflöslich miteinander verbunden sind. Erstens, gehet hin und zweitens, mache zu Jüngern alle Völker. Nun gibt es viele Gründe und Argumente, warum Christen diesen Missionsauftrag Jesu nicht oder nur teilweise oder halbherzig verfolgen, nachkommen. Wir wollen erst einmal unsere eigenen Leute erreichen, da haben wir genug zu tun. Ist ein solches Argument. Oder angesichts der angespannten Finanzlage können wir uns Missionen im Ausland nun gar nicht mehr erlauben. Wie kann ich denn anderen Menschen meinen Glauben aufzwingen? Das geht doch gar nicht. Ist doch intolerant. Mission ist was für Missionare. Da braucht man schon einen ganz speziellen Auftrag. Oder auch ganz beliebt, Mission, dafür haben wir doch unseren Pastor, der macht das schon. All diese Argumente sind wirklich keine Argumente, besonders die letzten beiden. Denn im Missionsauftrag heißt es ja weiter, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das schließt auch den Missionsauftrag ein. Der Missionsauftrag, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch für uns heute, und zwar für jeden von uns. Gehet hin, sagt Jesus, gehet hin. Wir haben den Auftrag zu gehen, und zwar zu allen Völkern. Unser Jesus Christus erwartet nicht, dass wir unseren Glauben als Privatangelegenheit für uns behalten. Wir sollen zu allen Völkern gehen. Warum zu allen Völkern? Weil alle Menschen Sünder sind, ohne Unterschied. Und weil alle auf den Ort, den die Bibel Hölle nennt, zusteuern. Sie alle brauchen Christus als ihren Retter. Unmittelbar vor seiner Himmelfahrt hat Jesus das noch einmal mit anderen Worten bekräftigt. Da hat er Folgendes zu seinen Jüngern gesagt, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Die Jünger sollen Zeugen sein für Jesus in Jerusalem, also vor der eigenen Haustür, im unmittelbaren Umfeld. Dann in Judäa, im Umland. Dann in Samaria, wo die Erzfeinde wohnen. Und von dort aus bis ans Ende der Erde. Mission, liebe Schwestern und Brüder, fängt vor der eigenen Haustür an. Und von dort aus geht sie weiter und weiter und weiter. Gottes Mission richtet sich an alle, weil alle Jesus Christus als ihren Herrn und Retter brauchen. Liebe Gemeinde, ja, es ist wahr. Viele Dinge, die in der Gesellschaft und in der Kirche heute ablaufen, können einen einfach nur traurig stimmen. Und diese Orientierungshilfe der EKD, die gerade rausgekommen ist, ist ja nur ein Beispiel dafür. Aber wir dürfen bei all dem eins nicht vergessen. Gottes Mission geht weiter und er schenkt uns heute Möglichkeiten, die wir vor einigen Jahren noch gar nicht hatten. Falls es einige noch nicht mitbekommen haben sollten hier unter uns, das andere Ende der Welt ist schon längst in Bremen angekommen. Wer heute Chinesen mit dem Evangelium erreichen will, der braucht nicht unbedingt mehr nach China gehen. Da reicht die Uni Bremen oder die Jacobs University. In Bremen findet man eben neben all den Konfessionslosen auch Angehörige aller anderen Weltreligionen. In unserer globalen Welt macht Gott uns das Gehen ziemlich einfach. Wir sind alle hier, vor unserer Haustür. Und was sollen wir mit all diesen Menschen tun? Wir sollen sie zu Jüngern machen, sagt Jesus. Es geht bei der Mission, in die Jesus uns hineingestellt hat, nicht darum, Muslimen zu helfen, bessere Muslime zu werden. Oder Hindus zu helfen, bessere Hindus zu werden. Oder Buddhisten zu helfen, bessere Buddhisten zu werden. Es geht bei der Mission, in die Jesus uns hineingestellt hat, auch nicht darum, neue zahlende Kirchenmitglieder zu gewinnen. Das Ziel der Mission Gottes ist es nicht, die landeskirchlichen Mitgliederstatistiken aufzumöbeln. Das Ziel der Mission ist es nicht, die Generationenlücke aufzufüllen, die wie eine Zeitbombe in vielen evangelischen Gemeinden tickt. Das Ziel der Mission ist es auch nicht, Menschen zu besseren Menschen zu erziehen. Nein, das Ziel, sagt Jesus, ist es, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Menschen, die Christus nachfolgen. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Darum geht es bei der Mission, in die Jesus seine Kirche gestellt hat. Und wie soll das konkret geschehen? Wie werden Menschen zu Jüngern? Nun, durch die Taufe im Namen des dreieinigen Gottes und durch die Lehre des Wortes Gottes, sagt Jesus. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Zur Jüngerschaft gehört die Taufe. Die Taufe im Namen des dreieinigen Gottes erinnert uns daran, dass jede der drei Personen der Trinität unsere Liebe und Anbetung verdient. Hier kann nämlich der Glaube ganz schnell in ein Ungleichgewicht geraten, wenn eine Person einseitig überbetont wird. So wie bei uns in Namibia, wo in vielen Kirchen der Heilige Geist so stark hervorgehoben wird, dass man Jesus und Gott den Vater ganz leicht aus dem Blick verliert. Zur Jüngerschaft gehört aber auch das Wort. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Alles, was Jesus befohlen hat, das soll weitergegeben werden. Und dazu gehört sicherlich zuallererst der evangelistische Ruf aus Matthäus 11, 28 bis 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Liebe Gemeinde, Jünger Jesu kann nur derjenige sein, der diesen Ruf angenommen hat. Im engeren Sinne des Wortes ist ein Jünger ein Nachfolger Jesu, der von Neuem geboren wurde. Er ist ein Mensch, der Jesus Christus als sein Herrn und Retter kennt und bekennt. Jünger Jesu, liebe Gemeinde, sind Menschen, die auf Jesus hören und ihm dienen wollen. Martin Luther drückt das so aus: Echte Jüngerschaft liebt allein Christus über alle Dinge. Echte Jüngerschaft liebt allein Christus über alle Dinge. Und darum, liebe Gemeinde, nimmt die Verkündigung von Jesu Kreuz und Auferstehung auch die zentrale Stellung in der Mission ein. Doch mit der Evangelisation endet die missionarische Verantwortung der Kirche und der Gemeinde nicht. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, ist es die Aufgabe der Kirche, ihn in diesem Glauben zu stärken, in diesem Glauben zu verankern. Es ist die Aufgabe der Kirche, ihn zu verankern, und zwar durch biblische Lehre. Oder wie Luther sagt, echte Jüngerschaft ist allein an Christi Wort gebunden. Und wer ein Christi Wort kennt, der weiß, wir Christen sind Gerechte und Sünder zugleich. Auch als Christen sind wir nicht ohne Sünde. Das christliche Leben ist ein täglicher geistlicher Kampf, aber ist eben ein Leben aus Gnade. Wir leben jeden Tag neu aus der Vergebung Gottes. Die Kraft, die uns antreibt, ist allein das Evangelium, die Liebe Jesu, die sich am Kreuz von Golgatha gezeigt hat, die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade, allein um Jesu Willen, allein durch den Glauben. Und wer als Jünger Jesu in diesem Glauben wachsen will, der braucht Gottes Wort, der braucht die Lehre. Und darum ist dieser Teil des Missionsbefehls so wichtig, liebe Schwestern und Brüder. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Liebe Gemeinde, die Botschaft, die Jesus seinen 11 Jüngern auf dem Berg in Galiläa gibt, endet mit einem Versprechen. Damit komme ich zum Schluss. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums im ersten Kapitel, da lesen wir, wie Jesus als Immanuel, als Gott mit uns angekündigt wird. In Jesus Christus kam Gott zu seinen Menschen, um sie von ihren Sünden zu retten. Jesus wird als Immanuel, als Gott mit uns angekündigt, im ersten Kapitel. Und nun am Ende seiner Zeit auf Erden, mit dem letzten Satz des Matthäus-Evangeliums, da greift Jesus dieses Versprechen des Immanuels, des Gott mit uns auf. Jesus verspricht seinen Jüngern, bei ihnen zu sein, wenn sie hinausgehen in die Welt um die Botschaft der Sündenvergebung den Menschen weiterzusagen. Die Jünger sollen nämlich wissen, Jesus geht mit ihnen. Er ist bei ihnen. Auch wenn sie ihn nicht mehr sehen können, er ist da. Und dieses Versprechen, liebe Schwestern und Brüder, gilt auch für die St. Martini-Gemeinde hier in Bremen. Dieses Versprechen gilt, wenn ihr euren nächsten Open-Air-Gottesdienst feiert. Vielleicht hier draußen an der Weser. Es gilt, wenn ihr eure nächste evangelistische Aktion plant und durchführt. Es gilt, wenn ihr mit euren Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen über euren Glauben redet. Ihr seid niemals allein. Jesus ist immer an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Der gekreuzigte, auferstandene und aufgefahrene, der lebendige Herr der Kirche, Jesus Christus, der euch ausgesandt hat und der seine Mission zu Ende bringen wird, steht an eurer Seite. Und auf seine Worte, auf die könnt ihr euch verlassen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.